Bei der TSG aus Hoffenheim, da ist so einiges los. Ihr habt es mitbekommen im Rasenfunk in den letzten Wochen. Jetzt soll all das mal aufgearbeitet werden mit Luis Löser. Jetzt hier im Rasenfunk. Los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Luis, hast du von dieser Sendung schon geträumt? In guten oder in schlechten Träumen?
Ich warte eigentlich schon seit anderthalb Monaten darauf. Deswegen.
Kannst du es nicht erwarten, ja?
Ja, absolut. Ich freue mich wie Bolle.
Ja, also schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Und ist es denn jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt? Denn das war für mich die Problematik, dass ich mir gedacht habe, wann ist jetzt der Moment, wo diese, darf man sagen, Shitshow? Ich darf es zumindest sagen. Du musst dich nicht dazu verhalten. Wo diese Shitshow quasi mal so eine kurze Pause macht.
Ja, da hast du recht. Ich glaube, wir haben vielleicht einen ganz guten Zeitpunkt, weil jetzt auch die Mitgliederversammlung vorbei ist.
Mhm, genau.
Und die Transferphase vorbei ist. Man jetzt zumindest halbwegs einordnen kann, was da so die letzten zwei Monate in Hoffenheim passiert ist.
Ja, halbwegs einordnen. Das war jetzt der Grund, warum ich kurz gelacht habe. Und normalerweise beginnen wir, egal wie turbulent es bei Vereinen ist, immer mit dem Blick aufs Sportliche. Denn das ist der Kern des Rasenfunks. Jetzt hast du aber gesagt, man kann das Sportliche nicht verstehen, wenn wir das drumherum erzählen. Deswegen drehen wir die Reihenfolge in dieser Sendung mal um und wir beginnen mit dem Drumherum. Und was hältst du davon, wenn wir als Einstieg mal den Moment nehmen, in dem, ich glaube, vielen auch außerhalb der TSG-Bubble klar geworden ist, hier passiert gerade was Besonderes. Nämlich mitten im Trainingslager wird der sportlich Verantwortliche und in dessen Folge ja noch einige andere Menschen seiner Aufgaben enthoben, mitten in einer Transferphase. Ist das vielleicht mal ein Einstiegspunkt in diesen wilden Sommer?
Ja, auch ich hätte jetzt das Rosenaus so als Anfang dieser ganzen Geschichte genommen, Ende Juli. Du hast schon gesagt, mitten im Trainingslager, für so ziemlich alle eigentlich überraschend. Wir haben es ja letzte Saison immer wieder besprochen, also Rosen war ja schon angezählt, war schon im April, gab es Gerüchte, dass Andreas Schicker von Sturm Graz als möglicher Nachfolger kommen könnte. Es gab Berichte darum, dass die Geschäftsführung sich nicht mehr wirklich untereinander versteht, was jetzt auch von der Vizevorsitzenden des EVs, Simone Engel, hat auch eigentlich bestätigt wurde, dass es eben kaum noch Absprachen zwischen den Geschäftsführern gab und dass irgendwas passieren musste. Und dann gab es dieses versöhnliche Saisonende mit dem Europapokaleinzug und passiert ist am Ende eigentlich nichts. Und man dachte, jetzt kehrt vielleicht wieder Ruhe ein. Sogar der Kicker hat getitelt, dass die Qualifikation für Europa für etwas Ruhe sorgt. Und dann so mitten im Trainingslager erfährt dann auch die sportliche Leitung selbst im Trainingslager erst von ihrer Demission. Also erst wurden ja Rosen und Basti Huber entlassen, der technische Direktor. Mhm. Pimen Schwegler ist dann aus freien Stücken zurückgetreten. Dazu, was ja auch oft untergeht, wurde Jan Meyer wieder zurück ins Research Lab versetzt, zum 31. Oktober aber erst, genauso wie Danny Strich, der aus persönlichen Gründen sein Amt räumt.
Okay, es werden heute sehr viele Namen. Ich schreibe schon auf einem frischen Blatt Papier mit, aber ich werde trotzdem versuchen, das immer wieder so einzuordnen, dass die Hörerinnen und Hörer auch mitkommen. Lass mal kurz bei Rosen bleiben. Das ist, glaube ich, die prominenteste Personalie. Über den haben wir in der Vergangenheit auch oft gesprochen. Die Aufgabe von ihm war, den Kader zusammenzustellen, Verträge zu handeln, eben das, was ein Sportdirektor, ein Manager, ein Geschäftsführer Sport, wie auch immer, also es hat unterschiedliche Bezeichnungen in anderen Vereinen, das war seine Aufgabe. Wer hat denn dann die Entscheidung getroffen? Rosen ist im Trainingslager mit seinem Team und mit Matarazzo und den Spielern. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, dass er jetzt beurlaubt wird, von seinen Aufgaben freigestellt wird. Wie war die Formulierung?
Offiziell war es ja eine Neuausrichtung der GmbH und so weiter. Ich denke, es ist auf jeden Fall beurlaubt, weil er steht noch auf der Gehaltsliste. Mhm. Genau, die in der Pressemitteilung kam Simone Engelhardt zu Wort, die ist die zweite Vorsitzende des e.V., weil der erste Vorsitzende Christian Baumgärtner einen Monat früher, wenige Wochen nach seiner Wiederwahl, aus offiziell gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist und sie dann als Interimsvorsitzende eben diese Entscheidung verkündet hat, und die Entscheidung wurde von den Gesellschaftern getroffen, also vom e.V. gemeinsam mit Dietmar Hopp. Jetzt gibt es natürlich einige Stimmen, gerade von den Fans, die sagen, dass die Entscheidung eher von Dietmar Hopp zu verantworten ist, da der Vorsitz des e.V.s lange als Unterstützer von Rosen galt. Engelhardt ist natürlich, also sie ist seit 1972 TSG-Mitglied, muss man auch immer dazu sagen. Ich finde, es wird manchmal, kommt zu kurz. Sie ist eigentlich schon seit über 50 Jahren jetzt ehrenamtlich im e.V. engagiert. Aber sie hat natürlich auch eine SAP-Vergangenheit und hat da eng mit Dietmar Hopp zusammengearbeitet. Und sie sagt auch von sich selbst, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt und dass sie und dass sich, Zitat, nicht viel verändert hätte seit der Rückkehr zu 50+1, außer dass sie jetzt ein bisschen mehr unterschreiben muss, weil man ja eh alle Entscheidungen gemeinsam mit Dietmar Hopp trifft. Also das war ein Zitat aus dem Vereinsheft, was auch die Ultras ihr dann noch angekreidet haben. Und sie hat jetzt diese Entscheidung damit begründet, im Nachhinein auf der Mitgliederversammlung, dass es direkt nach Saisonende eine Gesellschafterversammlung gegeben hatte, wo man sich eigentlich einig war, dass sich was ändern muss. Es gab aber dann am Ende keinen gemeinsamen Entschluss, also da gab es wohl Unstimmigkeit zwischen e.V. und Dietmar Hopp. Und dann hat man gesagt, okay, wir gehen jetzt mit der Konstellation in die neue Saison. Und dann hat sich aber, wie man ja gemerkt hat, lange erstmal nichts getan auf der Transferseite. Und alle wussten, es muss ein neuer Innenverteidiger her, spätestens nach der Verletzung von Ozan Kabak, der ja einen Kreuzbandriss hat. Er musste eigentlich zwei Innenverteidiger her. Aber Alexander Rosen hätte nur unzureichende Konzepte vorgelegt. Zumindest ist das die Darstellung des e.V. Der Kicker sagt, dass einfach die Konzepte, die er vorgelegt hat, den Gesellschaftern nicht gefallen haben.
Keine Robben-Spiele.
Möglich. Aber Engelhardt sagt einfach, man hätte ihn zweimal vorgeladen, er hätte zweimal seine Pläne vorstellen sollen und die Pläne hätten nur enthalten die Verkauf von Maxi Bayer, Hochziehen von Jugendspielern und dann mal gucken. Und es ist natürlich eine krasse Darstellung. Sie hat auch nochmal die gesamten sportlichen Entwicklungen der letzten Jahre so aufgemacht und eigentlich so im übertragenen Sinne alles erstmal Rosen angeheftet und meinte, dass der Einzug in den Europapokal zwar schön war, aber dass das ja alles eher unrühmlich vonstatten ging. Ich meine, wir haben ja auch drüber geredet, dass man mit so einer Punktzahl normalerweise nicht in die Europa League einzieht. Aber andererseits muss man ja auch sehen, dass es eben intern auch eben diese Grabenkämpfe gab und das ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre, um den Verein wieder zu befrieden. Stattdessen gab es jetzt eben dieses Chaos.
Und die Gesellschafterversammlung, die Gesellschafter sind, also da ist dann Dietmar Hopp mit dabei und wer sitzt da drin? Das ist so grob, wir müssen jetzt nicht noch 1000 weitere Namen haben, aber wie setzt die sich zusammen?
Der Vorstand des e.V.s, dazu kommt noch Gerhard Oswald, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ehemaliger SAP-Vorstandsvorsitzender, ist auch im Beirat mit drin, der die GmbH berät, und Daniel Hopp, Dietmar Hopps Sohn, ich glaube, das wäre es schon. Ich weiß nicht, bin mir nicht 100% sicher, ob da noch jemand fehlt.
Das heißt, verstehe ich das dann richtig, dass es dann, die Vorstände sind ja dann von der Mitgliederversammlung gewählt und die beiden anderen sind einfach so drin, weil sie Gesellschafter der...
Ja, genau.
Okay.
Und dieser Beirat, der die GmbH berät, der wird, stand jetzt von den Vorsitzenden des e.V.s berufen, aber nicht von der MV gewählt. Aber das ist nochmal so ein Sondergremium. Nein, egal.
Ja, es ist ehrlicherweise bei den meisten Vereinen, und man muss ja auch der TSG zugute halten, dass man jetzt unter 50+1 Kriterien vermeintlich arbeiten kann, dass da noch gewisse Anpassungen vielleicht in Demokratieprozessen notwendig sein sollten. Wie werden da die Leute berufen, die Entscheidungen betreffen? Das muss man ihnen zugestehen. Aber das heißt, wir haben eine Situation, in der zumindest der Aussage der Gesellschafterversammlung nach oder eben von Simone Engelhardt, der zweiten Vorsitzenden, Alexander Rosen seinen Job nicht so erfüllt, wie man es sich gewünscht hat und man deswegen diese Entscheidung trifft. Aber warum, Louis, macht man das dann auf diese Art und Weise und zu diesem Zeitpunkt? Kannst du dir das erklären?
ich glaube, einmal hat es auch damit zu tun, also das kommt in der Berichterstattung, wird es wenig behandelt, aber sie hatte ja selbst gesagt, dass es schon diese Gesellschafterversammlung gab, direkt nach Saisonende, und die blieb ohne Ergebnis. Und ich glaube, man hatte sich einfach erhofft, dass es sich wieder so dreht, dass man zufrieden damit ist oder dass man zumindest auf der sportlichen Ebene keine Anpassung mehr treffen muss, weil sie wussten ja, die Geschäftsführung ist ein bisschen, ist schon ziemlich verstritten, irgendeine Lösung muss her. Und vielleicht wollte man das Problem auch ein bisschen aussitzen, ich weiß es nicht, vielleicht hat es sich auch einfach zugespitzt. Es ist eben, wir arbeiten ja auch gerade immer nur mit Indizien. Alex Rosen hat sich bisher nicht geäußert, er hat sich geäußert, aber seine Äußerung war, er sagt zu einem späteren Zeitpunkt seine Seite, er bedankt sich jetzt erstmal bei Dietmar Hopp und er blickt mit großer Sorge auf die Entwicklung.
Melden Sie sich, Herr Rosen, Tribünengespräch jederzeit, ist kein Problem.
deshalb ist es natürlich schwierig und teilweise auch nur Mutmaßung. Aber es gibt ja schon viele Anhaltspunkte, dass es immer mehr auch zum Streit kam zwischen Rosen und Hopp. Viele sagen auch aus diesen Gründen der Rogon-Einflussnahme. Mhm. Es gab ja auch die Entlassung von Jens Rasiewski, ehemaliger Chef des NLZ, der dann, jetzt wurde sich außergerichtlich geeinigt, der hat auch noch auf Entfristung seines Arbeitsvertrags geklagt, der eigentlich ja zumindest, wenn man sich die Ergebnisse gerade ansieht, ganz gute Arbeit geleistet hat, aber er soll wohl auch gegenüber Rogon-Spielern, die ja gerade im NLZ sehr häufig vertreten sind, sehr schonend ehrlich, wie der Kicker titelt, vorgegangen sein, was wohl auch missfiel. Also da gab es wohl immer wieder so Streitpunkte und dazu kommt halt auch einfach, ich glaube, eine gewisse Unterschiede in der Anspruchshaltung. Hoffenheim hat letztes Jahr mit Ach und Krach den Klassenerhalt geschafft und der e.V. hat gemeint, also die Gesellschafterversammlung hat danach den Europapokal als Ziel ausgegeben. Das hat auch Simone Engelhardt jetzt nochmal so auf der Mitgliederversammlung gesagt und Dietmar Hopp hat ja schon vor 2 Jahren gesagt, dass man sich in den Top 6 etablieren will. Und ich glaube, wenn man den jetzt sich auch anschaut, Hoffenheim hatte den 9. größten Etat, also gesichertes Mittelfeld, dann müsste man ja dauerhaft overperformen, wenn man wirklich da oben reinstoßen will. Und dass man jetzt in der Top 7 gelandet ist am Ende, lag ja, wie Engelhardt schon auch richtig sagt, ja nicht nur daran, dass man so gut gespielt hat, sondern auch an anderen Gründen.
Okay, Luis, ich habe jetzt 4 Elefanten im Raum identifiziert, die du zum Teil schon genannt hast, aber die wir, glaube ich, zumindest kurz mal besprochen werden müssten hier an dieser Stelle. Zum einen Dietmar Hopp und sein Einfluss. Das zweite ist Rogon bzw. Roger Wittmann und sein Einfluss. Das dritte ist Geld, der Umgang mit Geld. Was gibt man wann aus? Wie viel Einnahmen sind für Ausgaben nötig? Und das vierte ist die Anspruchshaltung, die man generell an das sportliche Abschneiden anlegt. Im Grunde darfst du es dir raussuchen. Was ist am sinnvollsten? Womit wollen wir zuerst beginnen?
Wahrscheinlich mit Dietmar Hopp, so wie du schon gestartet bist.
Mhm. Ich habe ja dazu eine These. Ich weiß nicht, ob es der Wille von Dietmar Hopp ist, aber sägt er nicht gerade 50+1 ab? Weil wenn sich jemand rauszieht aus dem Verein, unter großem öffentlichen Aufmarsch sagt, ich gebe meine Anteile zurück, die TSG Hoffenheim ist jetzt keine 50+1 Ausnahme mehr, und dann aber dennoch danach wieder und wieder Einfluss ausübt, so als wäre er noch da, dann könnte ja das Bundeskartellamt auch zur Schlussfolgerung kommen, also wenn ihr 50+1 ja nicht mal umsetzt, warum soll es dann diese Regel überhaupt geben?
Ich weiß nicht, ob er sowas bewusst macht. Ich glaube aber, was ich jetzt schon auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass selbst in der Hoffenheimer Fanszene, wo ja viele immer wieder betonen, auch was Dietmar Hopp ja auch lange Zeit gesagt hat, nämlich, dass er sich eigentlich aus dem operativen Geschäft raushalten will und Hoffenheim auf eigene Beine stellen will. Offiziell hat er ja auch lange Zeit kein Geld mehr zugeschossen. Diese ganzen Rücklagen, die dann außerhalb der GmbH laufen, auf irgendeine Holding, das ist ja alles sehr intransparent, deswegen kann ich da nicht genau sagen, inwiefern das auch am Ende zutrifft. Mittlerweile sagt, glaube ich, selbst der gemäßigste Fan, das kann das nicht mehr abstreiten, dass Dietmar Hopp eben auch da mit Einfluss nimmt. Wie sehr der Einfluss dann zum Beispiel bei der Rosenentlassung war, ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, aber da, selbst wenn man mit Leuten aus dem Verein spricht oder aus der GmbH spricht, sagen die das ja. Also da das sind jetzt nicht nur die Ultras, die ja sogar den Rückzug Hops gefordert haben. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, auf den wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen mehr länger zu sprechen kommen. Mhm. Sondern auch die breite Fanmasse, so wie ich es jetzt auf der Mitgliederversammlung wahrgenommen habe, die zwar immer noch sagt, Dietmar Hopp hat große Verdienste für den Club, ohne Dietmar Hopp würden wir irgendwo in der Kreisliga kicken, und wo auch viele sagen, dass sich Kritik an Dietmar Hopp in der Form nicht gehört, aber dass er weiterhin Einfluss übt, das ist, glaube ich, unbestritten.
Ja, ich meine, das ist ja auch erklärbar. Also auch, dass zum Beispiel Simone Engelhardt, wenn sie lange bei SAP gearbeitet hat, aber auch wenn sie seit 1972 bei der TSG Mitglied ist. Was bedeutet das denn? Das war ein Dorfverein, und das meine ich ja jetzt nicht, um ein Diss loszuwerden, sondern das war ein ganz kleiner Verein. Das heißt, wenn du da Mitglied bist, dann wahrscheinlich hat die da mal auch den Kassenwart gemacht, vielleicht war sie mal Schatzmeisterin. Also jeder, der mal im Vereinsleben war, der weiß, was es bedeutet, bei einem kleinen Verein eben aktiv zu sein. Und dann kommt Dietmar Hopp und schafft eben das, was wir ja hier im Rasenfunk auch von Beginn an fast begleiten konnten. Nee, eigentlich nicht, 2008 war ja schon der Aufstieg, aber es gefühlt waren wir schon sehr früh mit dabei. Also schiebt quasi mit einer Menge an Kohle dieses Dorfprojekt eben in die erste Liga. Es ist ja völlig klar, dass du da, wenn du Anhänger dieses Vereins bist, eine Dankbarkeit empfindest. Und ich verstehe auch, dass man sagt, lasst mir den Mann in Ruhe, das ist ein guter Mann. Das, die Argumentation kann man fahren. Aber mein Eindruck ist, dass sich die Frage, die eigentlich entscheidende Frage ist, berechtigt das, dass Dietmar Hopp eben so viel für die TSG getan hat, so zu agieren, als ob es sein Verein wäre? Oder ist es nicht weiter der Verein der Mitglieder, auch wenn es nicht viele sind und sie eingeschränkte Stimmrechte haben und so weiter und so fort? Aber ist es wirklich sein Verein? Hat er sich jetzt einen Verein gekauft oder nicht? Und das scheint mir so ein bisschen die Trennlinie zu sein, eine Frage, die eigentlich auch nie so wirklich beantwortet wird.
Ja, die Ultras, die skandieren ja auch mittlerweile, wir sind der Verein, du und du nicht, und sagen auch, dass er sein eigenes Denkmal so ein bisschen einreißt. Und das, es gab eben diese Plakate direkt nach der Entlassung von Rosen, die Hopp zum Rückzug aufgefordert haben, teilweise auch sehr scharf. Mhm. Da haben sich einige Ultras jetzt auch auf der Mitgliederversammlung nochmal für entschuldigt und gesagt, wir haben da übers Ziel hinausgeschossen, aber wir stehen weiter dazu. Und sie haben ja auch gleichzeitig die ganze Zeit gesagt, niemand von uns stellt in Frage, was Hopp für den Verein geleistet hat, was ja gerne dann mal so als Strohmann genutzt wurde, auch um die Ultras zu diskreditieren. Also das war auch so ein großer Punkt auf der Mitgliederversammlung, und ich habe schon auch so eine gewisse Demokratisierungswelle wahrgenommen, weil sich allein für die Mitgliederversammlung 200 der Fördermitglieder ihr Stimmrecht beantragt haben. Wie du schon sagst, die Stimmrechte sind etwas eingeschränkt. Also in Hoffenheim ist es so, was viele Mitglieder vorher auch nicht wussten: man muss 5 Jahre Fördermitglied sein, um dann auf Antrag ordentliches Mitglied zu werden und ein Stimmrecht zu erhalten.
Was bedeutet Fördermitglied? Ist es teurer als eine normale Mitgliedschaft?
Nee, das ist von den Kosten macht es keinen Unterschied, aber es bedeutet erstmal eben nur, dass man keine aktiven Mitwirkungsrechte hat, sondern nur diese klassischen, ich habe Vorkaufsrecht auf Heimspiele und so weiter. Was ja auch, also es ist ja nicht so, dass Hoffenheim damit einmalig wäre. Die Argumentation, die ich auch wieder auf der Mitgliederversammlung gehört habe, ist, ja, dann könnten ja einfach Mitglieder vom VfB Stuttgart kommen, Mitglied bei Hoffenheim werden und direkt irgendwie den Vorstandsvorsitzenden mitwählen oder so.
Das ist ja schon so oft vorgekommen.
Ja, also es gab jetzt auch auf der Mitgliederversammlung Anträge, das Ganze zu ändern. Die wurden leider nicht so eingereicht, wie man das machen muss, damit es auch nicht anfechtbar ist, weil die vorher nicht schriftlich den Mitgliedern zukamen, und somit war es am Ende hinfällig. Es wurde zwar darüber abgestimmt, aber es wurde dann aus dem Grund abgelehnt und soll dann beim nächsten Mal passieren. Also es gibt ja jetzt schon, ich glaube, viele Hoffenheim-Fans haben sich jetzt zum allerersten Mal mit den Strukturen des e.V. auseinandergesetzt und was man da eigentlich machen muss, um aktiv mitzuwirken. Und man, wie du schon sagst, man muss jetzt eben erstmal lernen, dass man 50+1 Verein ist und eben theoretisch die Mitwirkungsrechte hätte, um was auch aktiv zu verändern. Weil vorher hatte Dietmar Hopp ja eigentlich bei einem Großteil der Sachen, außer wenn eine Zweidrittelmehrheit notwendig war, immer das Vetorecht.
Und wie geht Dietmar Hopp mit der Situation um? Er hat sich ja selbst dafür entschieden, eben seine Stimmrechte, seine Anteile zurückzugeben. Und muss sich jetzt aber halt dann dran gewöhnen, dass zumindest dem Papier nach nicht jede Entscheidung immer nach seinem Gusto laufen muss.
Na, von Dietmar Hopp hat man eigentlich bisher nicht wirklich was gehört. Kam ja jetzt auch nicht in dieser Pressemitteilung zu Wort, weil er ja nicht mehr die Stimmmehrheit hat. Ich auch auf der Mitgliederversammlung war, nicht vor Ort. Ich kann ehrlicherweise auch nicht genau sagen, wie gerade seine Situation ist. Es gab auch Anfang des Jahres immer mal wieder so Aussagen auch vom Kicker, dass man ja auch so einen gewissen Erbstreit hat, wer quasi Hobbs Vermächtnis antritt, weil Dietmar Hopp ja auch nicht jünger wird. Ich weiß nicht, wie da die aktuelle Situation ist, aber er hält sich momentan sehr aus der Öffentlichkeit raus.
Gut, mit Daniel Hopp hat man ja noch jemanden in der Gesellschafterversammlung sitzen. Und dann haben wir als zweiten Elefanten im Raum Roger Wittmann, der ja ein sehr enges Verhältnis zu Dietmar Hopp hat. Ich denke, das kann man jetzt wirklich uneingeschränkt so sagen. Und der eine Spielervermittlungsfirma oder Spielerberatungsfirma hatte, Rogon. Und es fiel auf, wir haben es ganz oft thematisiert hier schon im Rasenfunk, dass es eine Häufung von Rogon-Spielern gab bei der TSG und dass es auch Berichte über Wechsel gab, bei denen man zumindest den Eindruck gewinnen konnte, es wurde auch nicht immer im Sinne von Verein und Spieler gehandelt. Also ganz prominentes Beispiel ist Jorginho Rütter, der im Winter in die Premier League verkauft wurde und nach allem, was man hört, offenbar unter Tränen gehen musste, obwohl er das vielleicht gar nicht direkt genuin gewollt hätte. Zumindest ist es das, was gemutmaßt wird. Welche Rolle spielt denn Roger Wittmann?
Ja, er wird eben da immer wieder genannt als möglicher Einfluss von außen. Ich habe jetzt auch, was ich vorhin ja angesprochen habe, dieser Beirat, der die GmbH berät, was ich vorher nicht wusste, da sitzt Eiko Schulze-Hansen drin, der jetzt seit letztem Jahr der Geschäftsführer ist von der Technologiesparte von Rogon oder der COO, sorry, also der Chief Operative Officer, die so eine, dass die entwickelt gerade eine Talent-App, mit der sie gerade in Brasilien oder im Ausland versuchen, ganz viele Daten von jungen Talenten zu sammeln, die dann da ihre Trainingsvideos hochladen können. Und da steckt auch Dietmar Hopp mit als Geldgeber mit drin und auch die Schwarzgruppe, die bei Hoffenheim als Sponsor tätig ist. Ich habe mir jetzt nochmal aufgerufen, also er war Geschäftsführer, er ist jetzt seit Juni nicht mehr Geschäftsführer, pardon. Also er war auf jeden Fall bei Rogon mit angestellt.
Und sitzt im Beirat, der die GmbH berät, okay, alles klar. Aber wie ist denn, ist das, wir haben das früher schon erlebt, dass es manchmal so eine Häufung von Spielern einer bestimmten Agentur bei Vereinen gab. Also Kaiserslautern hatte da zum Beispiel mal ein ganz ähnliches Thema, auf Schalke gab es diese Thematik auch.
Und beides das übrigens mit Rogon.
Genau, also das scheint, also zumindest ist es im Zusammenhang mit Rogon schon mal zur Sprache gekommen, weiter kann da jeder sein Urteil sich selbst fällen. Ist das denn überhaupt auch alles immer im Interesse von Rogon? Denn die haben ja wahnsinnig schlechte Presse. Und Hoffenheim ist ja jetzt auch nicht der Verein, bei dem man durchstarten kann. Und im Gegenteil, ein Attila Salay wird verpflichtet für die Innenverteidigung, noch sehr kurzfristig, letztes Jahr. Und er kriegt keinen Fuß auf den Boden, weder bei der TSG noch beim SC Freiburg, wo er dann hinverliehen wurde.
Also es gibt einmal so ein Modell, was Hoffenheim schon länger fährt, dass sie Spieler verpflichten, die dann sehr, sehr oft ausgeliehen werden und selten für Hoffenheim spielen, wo auch eben sehr viele Rogon-Spieler dabei sind. Da kam jetzt zuletzt am Deadline-Day noch Erencan Yademci von Eyüspor aus der Super League und wurde noch am selben Tag zu Sturm Graz verliehen und er ist eben Rogon-Klient. Er soll wohl auch ein großes Talent sein, deswegen kann man auch sagen, das ist für Hoffenheim einfach so ein Perspektivtransfer, aber auch, wir kommen ja sicher noch auf die Transfers zu sprechen, da war ja jetzt auch wenig Konzept zu erkennen, einfach dadurch, dass Frank Kramer von heute auf morgen Sportdirektor wurde und wie der da genau reinpasst, kann ich auch nicht genau sagen. Dann gab es noch den Transfer von Arthur Chavez, auch noch am Deadline-Day, der von Academico Viseu kommt. Den treue Hörer werden merken, das ist ein Verein, den Dietmar Hopp, wo Dietmar Hopp Anteile gekauft hat, den man quasi als Farmteam verwenden will und wo auch Rogon mit drin steckt bei diesem dieser Farmteam-Konstruktion. Also auch das ist wieder so ein Thema, wo man fragen muss, welchen Einfluss da die Beratungsagentur hat. Und jetzt gab es ja auch zuletzt Gerüchte, dass Sandro Wagner möglicher Nachfolger werden könnte von Matarazzo, dass da zumindest eine Anfrage kam und laut einem Bericht des Kickers lief die Anfrage nicht direkt von der TSG, sondern indirekt über Rogon.
Ja, okay. Und man muss dann noch dazu sagen, also ich habe so ein bisschen versucht, ein bisschen die Kontrahaltung einzunehmen und dann eben pro Rogon, aber man muss auch sagen, bei jedem einzelnen Transfer fließt Geld, sowohl vom Spieler und vom Verein an den Spielerberater oder die Agentur, als auch eben dann von den Vereinen, zwischen Vereinen hin und her. Also das heißt, wenn da eben Spieler, wenn da einfach eine hohe Fluktuation ist, immer über dieselbe Agentur, dann bedeutet das auch, da stecken Zahlen dahinter, in welcher Form auch immer das dann immer ausgestaltet ist. Jetzt hast du schon hier Sandro Wagner reingeworfen. Ich glaube, diese Abzweigung müssen wir kurz nehmen, bevor wir zum nächsten Elefanten gehen. Wie kann denn das sein, dass wie viele Spieltage? 3 Spieltage haben wir jetzt. Dass dann schon durchsickert, dass ein anderer Trainer angefragt wird.
Also ich frage mich gerade eh, wie viel Dinge durchsickern können, weil ja so ziemlich jeder Transfer, der getätigt wurde, vorher in den Medien war und auch man jeden geplatzten Transfer mitbekommen hat und auch alle Kandidaten, die am letzten Tag dann nicht mehr zustande kamen. Also man war ja quasi hautnah dabei, wenn irgendwelche Transfers getätigt wurden oder eben nicht getätigt wurden. Und jetzt auch genauso das Thema, also ich glaube, dass da immer intern immer noch Leute da sind, die zumindest versuchen, die Medien für ihre Seite zu nutzen. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Und ja, das hat man doch eindeutig so gesehen. Also wenn es Medienberichte gibt, wo es heißt, es ist mit einem Spielabbruch zu rechnen zum ersten Spieltag und dann liest du dir das Statement der Ultras durch, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, weil die Schriftgröße sehr klein war. Aber und du denkst dir, da steht doch eindeutig drin, dass sie dem Team und dem Trainer nicht schaden wollen. Warum sollten sie dann einen Spielabbruch provozieren? Dann hat man schon zumindest den Eindruck, dass es gut aussähe für bestimmte Beteiligten, wenn das den Ultras erstmal unterstellt wird, öffentlich, weil dann sind die ja die bösen Buben.
Ja, um nochmal auf Materazzo zu kommen, ich glaube, auf die Personale müssen wir ja eh nochmal ein bisschen zu sprechen kommen. Also Materazzo gilt ja auch so ein bisschen als Rosenmann. Rosen hat ihn geholt. Damals, mittlerweile ist es, glaube ich, fast gesichert, dass es gegen den Widerstand auch ging, dass Rogon versucht hat, Kenan Kurczak als Kandidaten zu platzieren.
Haben Sie den zufällig auch bei sich in der Agentur?
Ich gehe davon aus, ja. Und Materazzo eben ja immer wieder in Frage gestellt wurde, auch in der vergangenen Saison. Also hätte er nicht dann irgendwie noch die Europa League erreicht, ich weiß nicht, ob er noch Trainer wäre. Und jetzt ist es eben so, dass er immer noch dauerhaft in Frage gestellt wird und ihn das ehrlicherweise auch ein bisschen auf den Keks geht. Also du hörst ja mittlerweile auch sehr gerne seine Pressekonferenzen. Er ist ja schon sehr ruhig und analytisch, aber er lässt immer wieder durchblicken, wie es gerade in ihm drin aussieht. Also es ging halt los nach der Entlassung von Rosen, wo er schon gesagt hat, die Entscheidung ist zu akzeptieren. Das ist eben auch nicht seine Position, aber das Wie und Wann, das wäre fragwürdig gewesen, weil die Mannschaft und auch der Trainer, während diese Entscheidung gefallen ist, gerade im Training war, im Trainingslager und dann nach dem Training quasi teilweise von Fans mitbekommen hat oder dann halt erst darauf hingewiesen wurde und vorher nicht in Kenntnis gesetzt wurde. Dann lässt Materazzo mittlerweile sehr oft durchblicken, dass er eigentlich nicht wirklich eingebunden ist in die Transferplanung. Er meinte ganz diplomatisch, er möchte keine neue Baustelle aufmachen, als er darauf angesprochen wurde, und meinte, jeder macht das, von dem er denkt, dass es richtig ist, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass er sehr überrascht ist von den hohen Transfersummen, die momentan ausgegeben werden. Und er wurde auch im Interview von der SZ auf die Aussagen von Engelhardt angesprochen, dass die letzte Saison ja unrühmlich gewesen sei und meinte, dass ihm da die Wertschätzung komplett fehlt und dass er gerade unter den schwierigen Bedingungen da ein bisschen mehr sich erhofft hätte, mehr Rückendeckung, und dass sein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Es gab sogar vor der Saison schon Gerüchte, dass er kurz nach der Entlassung von Rosen, dass er neuer Nationaltrainer der USA werden könnte. Ist ihm ja eigentlich fast schon hoch anzurechnen, dass er geblieben ist und gleich gesagt hat, gleich offen gesagt hat, er bleibt bei der TSG. Aber ob er dann über das Saisonende hinaus bleibt, bin ich mal gespannt.
Wenn wir jetzt Matarazzo als Rosenmann bezeichnen, dann muss man ja nur zwei Trainer zurückreden, also André Breitenreiter, da verschließen wir mal kurz die Augen davor. Und dann landet man bei Sebastian Hoeneß und bei einem Trainer, der jetzt aussieht wie das heißeste, eines der heißesten Eisen auf dem Trainermarkt, der jetzt auch noch in unmittelbarer Nachbarschaft gestern, wir nehmen auf am Mittwoch, den 18. September, bei Real Madrid in der Champions League auftreten durfte. Ist das etwas, was auch Rosen negativ angekreidet werden muss, dass man diesen Trainer hat gehen lassen?
Viele Fans machen es auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile auch wirklich so weit, dass ich auch nicht mehr genau weiß, wie viel er von diesen Entscheidungen 100% alleine getroffen hat. Aber ich war ja auch damals selber, hatte ich ja schon gesagt, dass ich die Entlassung von Hoeneß schon auch verstehen konnte, weil man keine wirkliche Entwicklung erkennen konnte. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja gut, bei den anderen Trainern ging es genauso weiter. Das ist die Frage, welche internen Widerstände Hoeneß hatte. Man muss natürlich trotzdem auch immer, das hatte ich ja schon vorher gesagt, dass Hoeneß damals ein anderer Trainer war als heute. Und zwar, weil ein Jahr De Zerbi gefehlt hat, was ja schon einer seiner großen Erfolgsfaktoren in Stuttgart ist. Also ich glaube nicht, dass man genau den gleichen Werdegang hätte erwarten können, wäre in Hoffenheim geblieben. Aber klar, also wie gesagt, ich finde es auch jetzt teilweise erschreckend, wie viel Fans dann trotzdem noch auf Social Media Matarazzo plötzlich das Ganze ankreiden, obwohl man ja genau weiß, unter welchen Bedingungen er momentan arbeiten muss.
Ja, und ich finde, dass er sich eben wirklich unheimlich loyal verhält, weil man erkennt in den Zwischentönen eine deutliche Zerknirschtheit, eine Ratlosigkeit, manchmal glaube ich da auch Ärger herauszulesen, aber es ist halt immer so, dass es nicht zitiert werden kann, also man merkt es nur in den Zwischentönen und das ist wirklich eine Kunst, denn nicht alle anderen beherrschen die so. Ich glaube, ich werde mal die beiden folgen, also einmal den Rasenfunk Royal von nach der Saison 22, da müssten wir die Entlassung auch geredet haben von Hoeneß, die werde ich mal verlinken und dann den folgenden Fokus, der komischerweise heißt Where Did It All Row Gone? Weiß gar nicht, über was wir da gesprochen haben. Vielleicht, ich werde das nochmal verlinken, weil wir haben das ja in der Vergangenheit ganz gut diskutiert. Also, das ist quasi die Matarazzo-Sandro-Wagner-Baustelle. Wollen wir mal zurückkommen zum Thema, was jetzt dann in der Transferperiode passiert ist und letztlich der Umgang mit Geld, weil das scheint ja auch ein Streitpunkt gewesen zu sein. Alexander Rosen war jemand, der immer gesagt hat, und das wurde ja auch von anderen Vereinsverantwortlichen bestätigt, wir brauchen zweistellige Millionenbeträge an Einnahmen, bevor wir etwas ausgeben können. Weil eben einfach, man hat Kaderkosten und so weiter und die TSG als eben kein richtig großer Verein hat auf der Einnahmenseite einfach nicht das Geld, was reinkommt. Daher kommt das. Und dementsprechend hat er sich ja auch oft auf dem Transfermarkt verhalten. Das heißt, Neuzugänge, teurere Neuzugänge wurden oft erst dann verkündet, wenn der Abgang schon feststand, manchmal sogar schon verkündet war. Und jetzt kommt Frank Kramer. Kannst du mir erklären, wieso Frank Kramer?
Ganz gut. Weil er der Chef des Nachwuchsleistungszentrums war und dadurch, dass eigentlich die gesamte sportliche Abteilung weg war, war er der Einzige.
Er war noch da. Ja, stark. So würde ich auch mal einen Job bekommen. Okay, nee, aber kann er ja nichts dafür. Ist ja schön, dass er geblieben ist. Ja, aber was dann eben zu sehen ist, ist, jetzt wird auf einmal Geld ausgegeben. Und zwar in doch beträchtlichem Ausmaß, muss man sagen. Also insgesamt hat man jetzt 51 Millionen Euro investiert und rund 30 wieder reingekommen. Das heißt, man hat ein Minus von 21 Millionen Euro, was ja so ziemlich das Gegenteil von dem ist, was man eigentlich immer vorgegeben hat, dass man erreichen muss. Hat sich da was in der Strategie verändert? Ist das Panik? Wie kommt das zustande?
Also auch nochmal, um die Zahlen nochmal in Kontext zu setzen, also bei diesen Angaben auf Transfermarkt fehlt, glaube ich, noch die Ablöse von Chavez. Die sind laut Kicker 6 Millionen und dafür gab es aber auf der anderen Seite auch nochmal 5 Millionen, die man von Rütter nochmal als Bonus bekommen hat.
Hier das
auch
wusste ich natürlich alles und habe das
nochmal
mit reingeredet.
Nochmal Kudos an Alexander Rosen, der da sehr gut verhandelt hat, weil es einfach nochmal eine Weiterkaufbeteiligung gab von 5 Millionen Euro. Also, naja. Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Wie du schon sagst, Rosen hat immer diesen Sparkurs verfolgt. Mittlerweile frage ich mich, ob dieser Sparkurs wirklich auch so von oben befohlen war. Oder also am Anfang auf jeden Fall. Da hat ja auch Dietmar Hopp immer wieder gesagt, der Verein soll sich selbst tragen. Aber spätestens als diese höheren Ambitionen angemeldet wurden, glaube ich, dass da auch viel mehr von Rosen kam. Ich frage mich im Nachhinein auch, ob er vielleicht damit versucht hat, sich so ein bisschen unabhängiger zu machen. Mhm. Aber man muss natürlich auch dann sagen, einmal Frank Kramer musste halt dringend was tun und hatte nicht mehr viel Zeit und das treibt natürlich die Transfersummen absolut in die Höhe. Dann sagte Engelhardt trotzdem auch nochmal, also nochmal die Interimsvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des e.V., dass Rosen die gleichen finanziellen Mittel gehabt hätte wie Frank Kramer jetzt, was einerseits Transferlöse sind und andererseits Rücklagen aus vergangenen Jahren, wo natürlich dann Rosen auch, wie gesagt, erstmal auf den Verkauf von Bayer warten wollte und den gab es erst unter Frank Kramer, weil sich das Ganze eben ein bisschen gezogen hat, was ja auch abzusehen war von Beginn an. Wo man vielleicht, wo man schon auch sagen kann, ja, warum war Rosen da so zögerlich? Klar, man sollte nur Geld ausgeben, was man hat, aber es war ja eigentlich fast schon klar, dass Bayer früher oder später gehen würde. Und dann kommt, glaube ich, da auch nochmal diese Anspruchshaltung eben hinzu, wie schon gesagt, also ob man eben sagt, man baut jetzt einen Kader für die Top 6 oder man baut einen Kader, mit dem man irgendwie gut durch die Dreifachbelastung kommen will und mit Glück Europa angreifen. Und ich meine, am Ende, was ich ja viel erschreckender finde bei den Ausgaben, oder was heißt erschreckend, aber was dann trotzdem bleibt, ist, dass man ja immer noch Problemstellen hat. Also vor der Saison war klar, man braucht zwei neue Innenverteidiger. Die kamen jetzt, aber davon ist einmal Hranac eher die B-Lösung gewesen, weil vorher mehrere durch einen Medizincheck gefallen sind oder die Transfers anderweitig geplatzt sind, was natürlich unglücklich war. Und eben Arthur Chaves, der von Atlético Viseu kam, aus der zweiten portugiesischen Liga, klar, U23-Nationalspieler von Brasilien, aber jedem ist bewusst, dass der jetzt nicht direkt eine tragende Rolle spielen wird und auch für die Bank dann teilweise kaum in Frage kommt. Das heißt, die Position wurde nicht wirklich gelöst, so wie man es sich wünscht. Anton Stach ist immer noch Innenverteidiger und nicht Mittelfeldspieler. Dann hieß es, man braucht natürlich einen Ersatz für Maxi Bayer und für Bout Weghorst. Die kamen auch mit Adam Loschek und Haris Tabakovic. Aber Matarazzo hat von Beginn an gesagt, er braucht einen Spieler, der diese Tiefenläufe macht, was eben die große Stärke war von Maxi Bayer. Tief hinter die Kette laufen und dann die Bälle dort hinbekommen. Und er hat selbst auf der PK über Adam Loschek gesagt, als er eigentlich ein Spieler ist, der gerne kurz kommt, und er meinte, ja, er kann das auch mit den Tiefenläufen, da bin ich mir sicher, aber er muss sich halt erstmal dran gewöhnen. Also das ist jetzt auch, er spielt zwar natürlich logischerweise von Beginn an, aber er ist nicht die Sofortlösung, die man sich da vielleicht wünschen würde. Und Ilas Bebou, ein Spieler, der auch diese Tiefenläufe macht, ist ja verletzt. Und dann gab es eben die Außenverteidigerposition, über die wir ja seit Jahren reden, seit David Raum weg ist. Und da kam ja auch wirklich was. Da würde ich auch sagen, mit Alexander Prass hat man wirklich einen sehr guten Transfer gelandet. Zumindest von dem, was ich bei der Euro gesehen habe. Und ja, bisher hat er auch auf jeden Fall gute Spiele gemacht, defensiv manchmal noch ein bisschen zu anfällig. Und man hat dann aber auch noch Valentin Gendré geholt aus Lecce, auch für 8,5 Millionen. Wo ich dann schon erschreckt bin, weil ich dachte, der ist dann ja eigentlich erstmal nur Backup für Pavel Kadarzabek, und dafür dann so viel Geld in die Hand zu nehmen, überrascht mich schon ein bisschen. Und jetzt kam ja auch noch Lenz vereinslos, ablösefrei. Und man hat ja auch noch per Laie die Laie verlängert von Juracek, der jetzt zwar gerade verletzt fehlt, aber offenbar auch bald wieder ins Training einsteigen soll. Also plötzlich sind diese Wingback-Positionen fast schon überbesetzt und Bülter wird dann wohl eindeutig jetzt wieder für den Sturm eingeplant und nicht für die linke Außenbahn. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist schwierig einzuordnen, was diese Transfers am Ende, inwiefern die alle einschlagen werden. Man weiß, man muss die jetzt alle irgendwie integrieren, hat aber kaum Zeit wegen der englischen Wochen. Jetzt dachte ich erst so, oh, jetzt ist Länderspielpause, vielleicht ist ja jetzt Zeit, aber ein Großteil der Neuzugänge sind Nationalspieler, die haben dann gefehlt. Das heißt, dass Matarazzo jetzt eine Riesenaufgabe hat, weil er eben Neuzugänge, die viel zu spät kamen, erstmal integrieren muss, während man schon in der Europa League ran muss. Und die größte Notstelle in der Innenverteidigung ist immer noch nur bedürftig wirklich gelöst worden.
Und damit landen wir indirekt beim Thema Anspruch. Also was erwartet man von der TSG? Und Es ist natürlich legitim, sich hohe Ziele zu setzen. Du willst ja nach etwas streben. Wäre ja Quatsch zu sagen, ach ja, Hauptsache wir steigen nicht ab und dann wird das schon. Aber glaubst du, es ist Konsens unter den Verantwortlichen bei der TSG, dass man sagt, wir müssen unter den Top 6 landen?
Naja, da muss man sich ja eigentlich fast nur die Außendarstellung ansehen der letzten Jahre. Also die sportliche Leitung oder auch Matarazzo haben ja nach außen jetzt keine sehr offensive Zielsetzung gehabt letztes Jahr, sondern gesagt, sie wollen vor allen Dingen jetzt mal wieder eine ruhige Saison haben nach dem Fastabstieg. Und so ganz ruhig war die Saison zwar nicht, aber man ist zumindest den Abstiegsrängen ferngeblieben dauerhaft. Und ich meine, ich verstehe ja auch, woher diese Anspruchshaltung kommt, weil man eben unter Nagelsmann sehr erfolgreich war und seitdem sich das Stadion ja auch so ein bisschen leer gespielt hat, so hat es auch Engelhardt auf der Mitgliederversammlung nochmal dargestellt, was ja auch schon ein großes Thema ist in Hoffenheim, weil dieser Verein ist eben, oder dieser Club ist ja eben nicht auf natürlichem Wege in die Bundesliga gekommen und ist sehr schnell gewachsen und am ehesten holt man sich halt unter so einem Publikum, was jetzt noch nicht so eine ewig lange emotionale Bindung hat, Leute ran, wenn man eben sportlich erfolgreich ist. Einen anderen USP hatte Hoffenheim lange Zeit nicht. Klar, Hoffenheim steht auch für deutlich mehr Sachen, für sportliche Entwicklung, für Nachhaltigkeit, für Dinge, die auch ich für sehr vorbildlich halte zum Teil, was so das Research Lab und so weiter angeht. Aber das ist ja jetzt nichts, was so ein 0815-Fan ins Stadion lockt, sondern am Ende geht es darum, guten Fußball zu spielen. Gerade bei den Fans auf der Haupttribüne. Ich meine, die Fans, die gerade die größte Kritik üben, sind die, die auch beim größten Scheißspiel noch da sind. Das ist nicht so, dass die Ultras dann als erstes abhauen. Aber von denen gibt's ja in Hoffenheim nur eine Handvoll. Also auf der Mitgliederversammlung würde ich sagen, war das so eine Fraktion von 100 Leuten. Insgesamt sind es natürlich noch mal ein paar mehr. Aber die machen natürlich nicht das Gros der Mitglieder aus und auch nicht das Gros der Fans. Und damit ist klar, dass man irgendwie, wenn man Fans langzeitig binden will, dass man auch wieder erfolgreich sein muss. Aber den Anspruch kannst du halt auch erst anmelden, wenn man eben alle an einem Strang zieht und gemeinsam eben dieses Ziel verfolgt und nicht, wenn es von oben so aufoktroyiert ist und dann so, ja, guck mal, wie ihr das hinbekommt.
Also da hätte ich jetzt mal eine generelle Frage. Ich verstehe das, dass man gerne zu den Nagelsmann-Zeiten zurück will. Da muss man aber sagen, zum einen ist Nagelsmann ein besonderer Trainer. Man muss ihn nicht für den Besten der Welt halten, aber dass er ein guter Trainer ist und damals vor allem hervorragende Arbeit geleistet hat, das haben wir alles gesehen. Zum anderen hatte er auch noch andere Spieler zur Verfügung. Das ist auch eindeutig zu erkennen. Und jetzt kommt aber mein eigentlicher Punkt. Ich weiß, dass die TSG da in einer ungünstigen Situation ist, weil sie eben einfach künstlich hochgezogen wurde. Aber wenn du nur über Europapokalerfolge dir ein Publikum ins Stadion ziehen kannst, dann muss das natürlich dein Ziel sein, in den Europapokal zu kommen. Aber müsste man dann eigentlich nicht die TSG so aufstellen, dass man nicht davon abhängig ist? Weil das sind doch dann auch gar keine richtigen Fans. Das sind doch nicht die, die immer kommen. Die dir eben auch eine wirtschaftliche Basis liefern. Mir geht es nicht um das Romantische, sondern du musst ja als Fußballunternehmen von den Zahlen her denken, müsste man dann nicht sagen, wie bekommen wir es hin, dass wir wirtschaftlich gut funktionieren und dafür vielleicht eben nicht immer Spielerverkäufe im zweistelligen Millionenbereich bleiben und trotzdem aus dieser Position heraus immer mal wieder Europapokal spielen können, sodass wir eben Kinder, Jugendliche für die TSG begeistern und dann langsam hier etwas wächst.
Ich würde einmal sagen, es gibt ja auch diese Bemühungen. Es ist ja nicht so, dass Hoffenheim da keine Fanarbeit leistet. Ich vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt so die Jugendarbeit angucke, da ist der Hoffi-Club, was so gemessen ist an der Mitgliederzahl, führend. Ich glaube 20%, man hat 20% der Mitglieder, die der e.V. hat, was ja schon nicht schlecht ist, gerade im Vergleich zu anderen Bundesliga-Vereinen. Also da wird auch viel gemacht und dazu gibt es jetzt seit längerem auch ein Fanprojekt. Also da wird schon auch aktiver jetzt gearbeitet. Das ist natürlich unabhängig vom Verein, aber man arbeitet natürlich auch zusammen. Und noch dazu kommt ja, ich glaube nicht, dass die Anspruchshaltung von allen in der Region ist, hey, ich will hier regelmäßig Tottenham spielen sehen, sondern eher, ich will attraktiven Fußball sehen. Und das ist ja eher so das Ding, dass Hoffenheim seine spielerische Identität so ein bisschen verloren hat in den letzten Jahren, weil man irgendwie ja, versucht halt, weil man keine Stringenz mehr sieht. Einmal dadurch, dass halt dauernd die Trainer wechseln, dann dadurch, dass der Kader, und das muss man ja auch schon Rosen auch mit ankreiden, die letzten Jahre nie optimal zusammengestellt war. Das haben wir auch immer wieder betont. Und dann lässt sich natürlich auch schwierig, früher hat man ja gesagt, von der Akademie bis in Profifußball siehst du einen Spielstil. Jetzt wurde man deutscher Meister mit den A-Junioren, aber in der Bundesliga sieht man halt wenig davon. Also Matarazzo, ich werde ihn weiterhin verteidigen, weil ich nicht denke, dass das 100% nur an ihm liegt, aber natürlich ist sehr viel auf Chaos angelegt. Natürlich ist die Defensive mega instabil und trotzdem ist der Angriff, auch wenn man sehr viele Tore geschossen hat, jetzt nicht so das, was man vielleicht noch unter Rangnick-Zeiten ganz, ganz früher gesehen hat.
Ja, aber wenn ich da mal kurz reingehen darf. Also alle wollen attraktiven Fußball sehen. Ich will auch attraktiven Fußball sehen. Ich gucke mir ja auch alle Spiele der TSG an. Aber die Frage ist ja dann, meinen wir attraktiv oder meinen wir erfolgreich? Denn attraktiv sind 132 Tore in Spielen mit TSG-Beteiligung letztes Jahr. 66 geschossen, 66 kassiert. Es war immer was los bei TSG-Spielen. Ich meine, dir muss ich das ja nicht erzählen. Ich habe den Eindruck, die Verantwortlichen von Vereinen, da kann man zum Beispiel auch den FC Augsburg nennen, da gab es jetzt ganz ähnliche Aussagen vor der Saison. Sie sagen attraktiv, sie meinen aber erfolgreich. Ist das nicht vielleicht, weil attraktiv ist es doch. Es ist immer was los in Spielen und klar willst du mehr Spiele gewinnen, als du verlierst und so weiter. Und im Idealfall willst du natürlich auch alle deine Spiele gewinnen. Aber es passiert immer was in Hoffenheim-Spielen. Es ist nicht langweilig von der Spielidee her und so weiter. Ich verstehe Matarazzo schon als einen Trainer, der eben eher auch an die Offensive denkt, als immer an das Konzept gegen den Ball. Und das hat man manchmal auch gesehen, aber da kommen dann auch noch Kaderlücken und so weiter mit dazu, warum das nicht stabiler wurde. Also ist es nicht irgendwie nur so eine Chiffre, dieses, wir wollen attraktiven Fußball sehen?
Ja, ich glaube, das kann ich wenig gegen andiskutieren.
Ja, gut, es ist jetzt auch eher so eine Meinung meinerseits. Vor allem die Frage ist, das ist ja richtig, das zu sagen. Und klar, es ist ein Unterhaltungsprodukt. Das Unterhaltungsprodukt muss gut sein, ansonsten kommt keiner und es ist, ja, dann erfüllst du deinen Job nicht. Also völlig richtig zu sagen, wenn wir es schon nicht schaffen, unser Stadion voll zu bekommen, dann hat unser Produkt ein Problem. Übrigens eine Frage, die auch quasi die Bundesliga generell beschäftigt und nicht nur die TSG. Aber dann ist ja die Anschlussfrage, wie man das erreichen will. Und dann ist es ja schon interessant, dass es verschiedene Vereine gibt, die sich so ihre Lücke gesucht haben. Und da muss man nicht immer mit dem ewigen SC Freiburg kommen. Dann kannst du zum Beispiel mit dem FC Augsburg kommen. Die haben ihre Lücke gefüllt mit Erstliga-Zugehörigkeit und unattraktivem Fußball. Ich breche jetzt einfach mal so runter. Es tut mir leid. Ist natürlich ein bisschen verkürzt und so weiter. Aber da ging es erstmal darum, jede Saison wird ausgerufen, wir bleiben jetzt in der Klasse. Und das hat man auch immer hingekriegt. Und dann hatte man dreimal richtige Ausreißer nach oben. Es war richtig toll. Und alle waren begeistert. Und es ist relativ stabil vom Fanumfeld und so weiter und so fort. Es gibt andere Vereine, wie zum Beispiel Mainz 05. Die haben sich das zum einen durch sehr, sehr gute Trainer. Da hatten sie vielleicht auch Glück, dass sie da die richtigen immer zur Hand hatten, aber auch mit einer interessanten Transferstrategie geholt. Also da gab es mal sehr, sehr junge Spieler, die hochgezogen wurden, die Bruchweg-Boys, aber du hattest auch irgendwann das Gefühl, also wenn es mal ein französisches Talent in die Bundesliga schafft, die ersten zwei Jahre, bis dann alle gecheckt haben, dass man Frankreich leer kaufen sollte, wenn man gute Jugendspieler haben will, da waren die bei Mainz 05, also sprich eine Transferstrategie. Und jetzt meine Frage an dich, was soll denn das Konzept der TSG sein?
Ja, ich glaube, das fragen sich viele, vielleicht auch in der TSG. Ich glaube, das ist ja auch das größte Problem, dass sonst gäbe es ja zumindest von Seiten der Fans nicht so diesen Riesenstunk, wenn man eindeutig erkennen würde, was denn gerade das Ziel ist. Aber wenn die Gesellschafter sagen, Europapokal, und die GmbH sagt, irgendwie sorgenfreie Saison spielen, dann ist da halt irgendwie eine Diskrepanz. Und man könnte ja auch sagen, man versucht aufbauen auf dem, was man früher mal als Identität hatte, eine neue Identität zu schaffen. Man bleibt weiterhin dieser Club, der versucht, Talente in die Bundesliga zu bringen. Ich meine, da hat man ja auch in der letzten Saison Erfolgsgeschichten gehabt, mit Tohumcu zum Beispiel oder mit Max Mörstedt, der jetzt integriert wurde, mit Maxi Bayer natürlich. Also da gibt's ja genug Spieler, die man nennen kann, und man ich finde vor allen Dingen in der Transferphilosophie ist halt einiges in den letzten Jahren irgendwie nicht mehr zu erkennen gewesen und das würde ich auch Alex Rosen schon mit anlasten, dass man dann ganz oft auf dem letzten Drücker irgendwie noch einen Soloi geholt hat oder einen Soki, die man früher niemals geholt hätte aus Ligen, in denen die TSG früher nie Spieler geholt hat, zu Summen, die man früher nie ausgegeben hat. Und wenn das klappt, dann ist es ja gut, aber es hat ja nicht geklappt. Also ich würde mir halt mal wünschen, dass man jetzt nach diesem großen Unwetter irgendwie eine neue sportliche Leitung aufstellt, eine neue Geschäftsführung aufstellt, die alle gemeinsam ein Konzept verfolgen, das auch die Gesellschafter verfolgen, vielleicht auch gestützt von den Mitgliedern, schließlich sind die jetzt der Hauptgesellschafter, und dann auf der Basis versucht, jetzt einen neuen gemeinsamen Weg zu gehen. Und ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass man jetzt Materazzo nicht die Last auferlegt, in der Saison auch noch irgendwie alles, also mittlerweile wäre ich mit Klassenerhalt komplett zufriedener, weil einfach so viel im Sommer passiert ist, irgendwie durch die Europa League durchkommen, vielleicht noch ein, zwei ganz schöne Auswärtsfahrten nach Porto, nach Braga und dann die Saison hoffentlich irgendwie halbwegs versöhnlich zu Ende bringen, weil momentan jagt ja eine Hiobsbotschaft die andere. Also man hat ja kaum eine ruhige Woche, plötzlich kommen dann Gerüchte um Sandro Wagner, dann kommt wieder das, dann kommt wieder das. Ja.
Ja, man muss es auch so ehrlich sagen. Also andere Vereine mit einem anderen Kaderfundament, die würden in solchen Saisons auch absteigen. Ich glaube, das wird der TSG nicht passieren, weil ich weiß nicht, was man gegen Oliver Baumann und André Kramaric in der Hand hat. Aber allein wenn die beiden da sind, dann hast du eben ein Basis. Und wie oft alleine die zwei die TSG gerettet haben, das haben wir ja oft genug hier im Rasenfunk behandelt. Und das, was du sagst, ist ja auch, das würden sich viele für ihren Verein wünschen. Wer würde denn jetzt dann diese Entscheidung treffen? Und ist es denn überhaupt möglich, wenn Rogon vermeintlich eine so große Rolle spielt, dass du eben sagst, zum Beispiel, wir kehren wieder zurück zu dem, wir wollen ein Ausbildungsclub sein, bei uns macht man den Sprung in den Profifußball hinein und damit verdienen wir dann aber auch wiederum Geld. Wer würde das entscheiden, dass man da jetzt wieder hin zurückkehrt?
Nun ja, man hat ja jetzt, um vielleicht den Bogen zu schlagen, einen neuen Vorsitzenden gewählt. Das ist Jörg Albrecht, gegen den wurde auch von Seiten der Ultras schon eine Kampagne gefahren, würde ich sagen.
Das ist der Ex-Bürgermeister, der eine Hopp-Statue-Büste von sich im Büro hatte, oder?
Jörg Albrecht ist ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim, hat in seiner Funktion auch natürlich mit Dietmar Hopp zusammengearbeitet. Der hat, glaube ich, über 30 Millionen in Sinsheim in der Zeit investiert und es gab tatsächlich auch irgendwie eine Schenkung von irgendeiner Künstlerin, die eine Hopp-Büste gemacht hat, die dann vorm Amtszimmer von Jörg Albrecht im Flur stand. Jörg Albrecht ist jetzt der Vorsitzende von Anpfiff ins Leben. Das ist die Jugendsportförderinitiative der Dietmar Hopp Stiftung. Das heißt, man kann da natürlich nicht leugnen, dass es eine Verbindung gibt. Jörg Albrecht hat gesagt, er hat eine Vertrauensverhältnis zu Dietmar Hopp, aber er ist natürlich auch seine eigene Person und wird seine eigenen Akzente setzen.
Ja, da sind wir sehr gespannt.
Aber es gab aus genau diesem Grund eben einen gehörigen Protest der Ultras. Es gab auch einen Gegenkandidaten, der blieb bis zur Wahl anonym, Marvin Rotermund, der selbst von sich gesagt hat, dass er kein Ultra ist, sondern einfach nur Fan, aber ich denke mal, den Ultras nahesteht, die haben ihn auf jeden Fall stark unterstützt.
Warum blieb er anonym bis dahin?
Es war halt ein klassischer Protestkandidat. Er sagte von sich aus, er möchte nur zu den Mitgliedern sprechen. Er möchte nicht vorher.
Hat sich quasi Redezeit erkandidiert.
Er möchte vorher nicht irgendwie in die Medien groß. Er meinte auch, dass viele Kandidaten, mit denen sie vorher gesprochen haben, dann doch abgesprungen sind. Und er sagte selbst, er malt sich keine großen Chancen aus. Er weiß selbst nicht, ob er der richtige Kandidat ist, aber er wüsste, wer der falsche Kandidat ist. Und das sei eben Jörg Albrecht. Mhm. Am Ende haben von über 445 Mitglieder waren es, die am Ende noch mit abgestimmt haben, weil es tatsächlich eine geheime Wahl gab, die eine Stunde gedauert hat, haben 123 für Rotermund gestimmt, 273 für Jörg Albrecht, was meiner Meinung nach auch so ein bisschen zeigt, hätte die Ultraszene die Zeit gehabt, da wirklich einen ernsthaften Kandidaten aufzustellen, der auch Ambitionen hat, den Verein zu führen, hätte das Ganze, glaube ich, schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden können. So war es dann halt eher so eine Protestkandidatur. Am Ende wurde Albrechts Wahl dann auch mit Albrecht rausrufen quittiert von Seiten der Fanszene.
Direkt nach der Wahl. Aber gut, da kann er natürlich
aber
nichts
für. Albrecht hat aber auch selbst direkt
seinen Rücktritt erklärt.
die Hand ausgestreckt Richtung Ultras und gesagt, ja, er ist gesprächsbereit. Also mal gucken, wie sich das darstellt. Er ist jetzt erstmal auf 3 Jahre gewählt. Also er ist jetzt die höchste Instanz erstmal im e.V. Natürlich nach der Mitgliederversammlung, logisch. Aber das Ganze wird noch spannend werden. Ich bin aber auch gespannt auf die nächste Mitgliederversammlung, weil, wie gesagt, die Mitgliederversammlung war jetzt 2 Monate nach dem Rücktritt von Christian Baumgärtner vom alten Vorsitzenden. Und es blieb natürlich jetzt nicht viel Zeit, da wirklich konstruktiv was zu machen. Es gab einige Anträge. Ich habe schon die Satzungsänderungsanträge genannt. Es gab einen Antrag, dass die Mitglieder des Beirats, von dem ich vorhin gesprochen werde, von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Da war das Problem dann, dass so ziemlich niemand wusste, was dieser Beirat überhaupt macht, weil der auch nicht in der Satzung festgeschrieben ist, sondern nur im Gesellschaftervertrag. Und tatsächlich sogar der Versammlungsleiter kurz gesagt hat, es gäbe gar keinen Beirat, bis dann Engelhardt erklärt hat, was der Beirat ist und wie er zusammengesetzt ist. Da war die Wahl aber auch schon durch und es wurde dagegen gestimmt. Es gab einen Abwahlantrag gegen Simone Engelhardt, der ist gescheitert. Und dann gab es die Wahl des Vorsitzenden. Also das ganze Ding, was eigentlich nur die Neuwahl des Vorsitzenden hätte beinhalten sollen, ging 4 Stunden lang. Am Ende waren alle sichtlich genervt. Der ganze Ablauf war, finde ich, schon sehr chaotisch, weil der Versammlungsleiter...
Die TSG ist jetzt ein normaler Verein.
Ja, also man muss echt sagen, ich habe es, wie schon gesagt, ich glaube, die TSG muss da noch ein bisschen selber Demokratie lernen. Es wussten ja auch, wie gesagt, viele gar nicht, dass sie ihr Stimmrecht überhaupt beantragen müssen. Dafür gab es einiges an Stunk. Die Fanszene hat ihre Anträge mit Handzetteln vor der Halle verteilt und man wurde nicht in die Halle reingelassen, wenn man die Zettel dabei hatte.
Bitte was?
Ich weiß nicht,
auf welcher Grundlage denn das?
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ein vereinsrechtliches Ding ist, dass man wegen Einflussnahme oder so, ich kann es dir nicht genau sagen.
Aber wenn ich einen Zettel in der Hand habe und mit dem da rein, also dass sie die nicht drin verteilen dürfen, okay, das kann ich, da gibt es bestimmt Satzungen, Hausordnungen, die das verbieten, aber wenn ich einen Zettel mitbringe, dann darf ich die noch mit reinnehmen.
Also es gab eine Nachfrage, auf welcher Grundlage, und der Versammlungsleiter sagte einfach, der e.V. hat Hausrecht und setzt sein Hausrecht durch. Mehr wurde dazu nicht gesagt.
Okay. Ich glaube, wir haben einen ganz großen Punkt bei der TSG. Das ist, glaube ich, eigentlich der allergrößte Elefant von allen, die im Raum stehen. Und den müssen wir jetzt noch kurz thematisieren. Denn ich glaube, dass es noch immer noch einen großen Unterschied gibt zwischen externer Sicht auf TSG und interner Sicht auf TSG. Externe Sicht auf TSG ist zum Beispiel die Meinung, ihr habt gar nichts in der ersten Liga zu suchen, verzieht euch wieder möglichst weit in der untere Liga, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Logischerweise wird niemand internes diese Ansicht haben. Und logischerweise wird auch intern der Blick auf Dietmar Hopp und auf das, was er da geschaffen hat, immer ein anderer sein. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen bei der TSG, die eben im Sinne dieses Vereins denken und handeln, die haben gar kein Problem damit, wenn Dietmar Hopp Geld gibt. Vielleicht haben die auch gar kein Problem damit, wenn er Einfluss ausübt. Vielleicht auch nicht mit Rogon. Es geht wahrscheinlich dann eher um das Ziel. Und das Ziel ist, die TSG soll eben so sportlich erfolgreich sein, wie es nur irgendwie möglich ist. Kann es sein, dass das allergrößte Problem, und zwar jetzt schon auf die letzten Jahre hinweg gesehen ist, das ist, dass man keinerlei Transparenz hat, dass von Satzungen bis hin zu Gesellschafterverträgen, bis hin zu wer kann jetzt eigentlich hier stimmberechtigtes Mitglied sein, bis hin zu Fragen wie, warum ist jetzt denn auf einmal Baumgärtner zurückgetreten, waren das wirklich gesundheitliche Gründe, wo hat Dietmar Hopp mitgeredet oder nicht? Das sind doch die Fragen, über die wir die ganzen letzten Jahre sprechen. Ist das nicht eigentlich das Thema, was die TSG zuallervorderst angehen müsste, dass man transparenter in seinen Entscheidungen ist, weil ich glaube, dass man dann doch total schnell wieder alle unter einem Hut hätte, weil es sind ja schon genügend andere gegen die TSG, da muss man sich ja nicht auch intern noch so zerfleischen.
Kurze Antwort, ja. Also gut, die Satzung, die ist tatsächlich öffentlich einsehbar.
Ja, muss sie ja auch sein, glaube ich. Also das
nur weil da auch wieder, also war natürlich da hätten sich die Mitglieder vielleicht auch damit auseinandersetzen können. Aber natürlich, also wir mutmaßen ja die letzten Jahre nur und ich fühle mich jedes Mal schlecht, weil ich eben kaum mit gesicherten Informationen arbeiten kann. Ich kann immer nur sagen, der Kicker sagt oder, genau. Oder andere Medien sagen, aber meistens ist es der Kicker.
Grüße an Benny Hofmann und Michael Pfeiffer. Ihr haltet ja uns am Laufen.
Und auf der anderen Seite gibt's dann so Pressemitteilungen, die teilweise, wo du halt schon beim Lesen weißt, dass es eben nicht wirklich so abgelaufen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke, die Entlassung von Frank Briel, der hat von sich selbst gesagt, also Entlassung, ich sag schon Entlassung, er ist von sich aus offiziell zurückgetreten aus persönlichen Gründen. Jetzt gab es aber vom Kicker einen Bericht, wo sie aus Gesellschafterbeschlüssen wirklich zitiert haben, dass eben Dietmar Hopp dort sogar den e.V. überstimmt hat. Also letztlich war es eben eine Entlassung und kein Rücktritt. Und ich will da teilweise nichts insinuieren, aber wenn du halt gesicherte Informationen hast, dass es so ist, dann fragst du dich natürlich bei allen möglichen Pressemitteilungen, ist das jetzt einfach nur klassischer PR-Sprech wie in irgendeiner Aktiengesellschaft, wenn dann von, keine Ahnung, beim SAP-Vorstand, der dann wegen Vorfällen auf irgendwelchen Firmenfeiern zurücktritt und dann, ist es wirklich so, also du kannst da ja teilweise auch nicht viel mit anfangen, ja, wir eine zwingende Neuausrichtung oder sowas. Letztlich wollen einfach die Mitglieder wissen, was Sache ist. Und ich verstehe auch nicht, warum man dann warten muss, bis, also klar, es gibt immer so, man kann nicht alles sagen, weil es teilweise laufende Arbeitsrechtsverfahren sind und so weiter, ist mir klar. Und ich wollte nicht in der Haut der Presseabteilung stecken oder von anderen Entscheidungsträgern dort. Aber warum eine Engelhardt nicht einfach von Beginn an das so ausführlich erklärt, wie auf der Mitgliederversammlung vor 400 Leuten, wo dann der Rest dann auch nur über die Medien davon erfährt, was sie gesagt hat. Und so hätte sie ja das Narrativ wenigstens in der Hand. Da musste sie jetzt darauf vertrauen, dass die Medien sie auch richtig zitieren und das zitieren, was sie gerne als Message hätte rausgeben wollen. Und das ist an ganz, ganz vielen Punkten so, wo dann viele einfach nicht wissen, was gerade abgeht. Und ich, wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass, natürlich gäbe es genug kritische Stimmen, aber ich glaube, es hätte mehr Akzeptanz, wenn Dietmar Hopp jetzt einfach gesagt hätte, so, mein Ziel ist eben Europapokal und in der Zusammensetzung halte ich das Ziel nicht mehr für erreichbar und wir brauchen jetzt eine Neuausrichtung und das vielleicht nicht mitten im Trainingslager, sondern direkt nach Saisonende.
Ja, oder im besten Fall kommt halt zu diesem Entschluss der Vorsitzende des EVs, der von einer ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt wurde, der sicherlich auch irgendwelche Beziehungen zu Dietmar Hopp hat. Ist ja wahrscheinlich auch schwer, jemanden im TSG-Umfeld zu finden, der die irgendwie nicht hat. Aber der vielleicht auch glaubwürdig oder die auch glaubwürdig vertreten kann, auch eben alle anderen Seiten dieses Clubs zu bedienen und eben nicht nur das Interesse desjenigen, der mit seiner Kohle das Ding in die erste Liga hochgehoben hat. Man muss ja nicht gleich von dem Kai Bernstein träumen, den gibt es vielleicht auch bei Hoffenheim noch nicht, kann es vielleicht auch noch gar nicht geben, aber es gibt ja schon Mittelwege und den müsste die TSG finden.
Und sowas erreicht man ja auch eben nicht, wenn man dann noch die eigenen Fans vor den Kopf stößt.
Die 125-Jahr-Choreo haben wir noch gar nicht angesprochen,
oder? Also, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Es gab ja auch diese Geschichte, dass eben vor dem Saisonauftakt, es gab schon Plakate bei der Saisoneröffnung gegen Fulham. Es gab auch Plakate, glaube ich, beim Würzburg-Spiel im Pokal. Und die haben auch übers Ziel hinausgeschossen. Und die Fanszene hat auch von sich aus die Gespräche eingestellt, wo man im Nachhinein sagen kann, ob das jetzt der schlauste Move war oder ob es angemessen war. Aber die Reaktion der GmbH war ja dann, ihnen die Lagermöglichkeiten für ihre Materialien wegzunehmen, ihnen die Akkreditierung zu entziehen und eine Medienrunde einzuberufen, wo man sagt, man befürchtet einen Spielerbruch gegen Kiel, weil die eigenen Fans Dietmar Hopp beleidigen würden und damit dann wieder dieses Stufenprotokoll triggern würden und sie wollen es nicht zulassen, dass Dietmar Hopp von den eigenen Fans gemobbt wird. Und da hat selbst Engelhardt dann auf der auf der Mitgliederversammlung gesagt, das war ein Beschluss der GmbH, sie hatte damit nichts zu tun und sie, obwohl sie ja auch persönlich ins Kreuzfeuer geraten ist und man ihr genau angemerkt hat, wie sehr sie das emotional berührt hat nach der langen Zeit, die sie im Verein engagiert ist, hat sie von sich aus gesagt, dass sie das nicht für die richtige Reaktion hält. Und jetzt hat man eben damit einen Stimmungsboykott provoziert, der jetzt immer noch anhält. Die Fans haben jetzt ihre Bedingungen gestellt, die zum einmal beinhalten eben, dass sie überhaupt mal wieder ihr Materiallager zurückkriegen, dass sie die Akkreditierung zurückkriegen, aber auch, dass sie keine Materialkontrollen mehr gibt bei den TSG-Fans und dass die beiden großen Ultragruppierungen Crescendo Hohenlohe und Young Boys, dass die einen festen Verkaufsstand kriegen hinter der Südkurve, wo es auch schon einen Verkaufsstand gibt oder gab, der jetzt aber momentan eben geschlossen ist, weil sie ja auch keine Lagermöglichkeiten mehr haben. Und wie du schon gesagt hast, es sollte gegen Kiel eine Choreografie zum 125-jährigen Vereinsjubiläum geben, was die GmbH auch und auch der e.V. jetzt eigentlich diese Saison groß feiern wollen. Es gibt auch ein Sondertrikot, was nächste Woche rauskommt. Also man wollte es eigentlich mit großem Primborium feiern und jetzt hat man eben so riesen Stunk, dass diese Choreo ausgefallen ist und auch alle anderen Feierlichkeiten bisher ziemlich untergegangen sind in diesem ganzen Chaos, was ja auch nicht im Sinne der GmbH, der Marketingabteilung ist, die sich das Ganze ausgedacht hat, dass das e.V. ist, der da stark mit dran beteiligt ist. Und vor allen Dingen nicht im Sinne der Fans, die ja eigentlich auch nur die eigene Mannschaft unterstützen wollen. Und jetzt als Reaktion sagen dann Spieler wie Baumann so, fühlen sich halt auch ein bisschen im Stich gelassen, weil sie sagen, wir haben damit alles nichts zu tun, aber wir sind jetzt die Leidtragenden, weil wir halt vor einem leisen Stadion spielen müssen. Und egal wie viel Witze man drüber machen will, dass Hoffenheim ja angeblich gar keine Fans hätte und dass da ja so beschissene Stimmung ist, es macht schon einen Unterschied, ob da dann 500 Ultras oder 1000 Ultras sind, die wirklich von Minute 1 an Gas geben oder ob eben niemand da ist, weil in Sinsheim ist es nicht so, dass dann irgendwie von der Haupttribüne oder vom Rest des Stehplatzbereiches aufgefangen wird, sondern dann ist halt einfach leise.
So wäre es also, übrigens nirgendwo. Also selbst in größeren Stadien mit größeren Fanszenen, wenn die Ultras nicht den Klangteppich bilden, an dem sich andere dann hin und wieder auch einsteigen, dann ist die Stimmung einfach schlecht. Also da muss man auch gar nicht so tun, als ob das jetzt anderswo so wäre, dass die Haupttribüne dann die Rolle der Ultras übernimmt. Dann lass uns abschließend noch kurz aufs Sportliche blicken, weil es schien immer wieder schon so durch. Du wünschst dir einfach nur, ey, Klassenerhalt und irgendwie bitte zerfleischt euch nicht weiter. Der Start bisher war durchwachsen. Man ist gegen die Kickers erst im Elfmeterschießen weitergekommen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Gegen Holstein Kiel hat man das Heimspiel zwar gewonnen, aber Kiel war da doch nahe dran und man braucht mal wieder André Kramaric, dann eine Niederlage in Frankfurt und jetzt dann ein 1:4 gegen Leverkusen, bei dem ich auch unterschiedliche Meinungen zu gelesen habe. Also Pellegrino Matarazzo hat schon durchaus auf die Torchancen verwiesen, die man auch selbst hatte gegen Leverkusen. Da sind wir jetzt beim alten 66 Tore gefangen, 66 Tore geschossen Thema. Wenn du dann hinten drin 4 fängst, ja, dann hättest du vorne halt auch 4 schießen müssen, um da erstmal einen Punkt mitzunehmen. Wie bewertest du denn den bisherigen Start?
Ich habe ehrlicherweise nichts anderes erwartet. Ich war gegen Kiel fast schon zumindest am Anfang positiv überrascht, dass man dann ja erstmal relativ souverän 2-0 geführt hat, aber am Ende war das ja auch noch ein knappes Spiel, wo man auch viel zugelassen hat. Ich meine, wenn du halt so eine zusammengewürfelte Abwehr hast und ist natürlich jetzt einfach, das dann wieder so darzustellen, aber es ist nun mal so, dann ist es klar, dass die Abläufe nicht funktionieren können. Man hat jetzt, wie schon gesagt, Stach zum Innenverteidiger umgeschult. Tim Drexler ist plötzlich Stammspieler mit 18 oder 19 Jahren. Und klar ist, ich war auch im Sommer ein paar Mal beim Training und habe gesehen, die haben da Strafraumverteidigung schon bis zum Erbrechen geübt. Aber wenn du das halt nicht mit gelernten Innenverteidigern machst, ist es halt trotzdem schwierig. Dann jetzt gegen Leverkusen hat man viel gesehen, da hat man dann viel auf Abseits gespielt, sehr hoch, sehr riskant auch verteidigt und ist da zweimal, hat man sich selbst ein Ei gelegt, weil dann die Abseitsfalle einfach überlistet wurde und dann spätestens der VR die Auflösung gebracht hat. Und auf der anderen Seite, was mich jetzt zumindest gegen Leverkusen ein bisschen beruhigt hat, auch wenn das Spiel natürlich 4:1 für Leverkusen ausging, ich hatte fast schon mir die Sorgen gemacht, wer jetzt überhaupt noch Tore schießen soll, jetzt wo Bayer weg ist und Bechhaus weg ist. Und man bei Loschek, auch wenn er eine stolze Summe gekostet hat, natürlich nicht genau weiß, wie schnell der ankommt, aber zumindest da und auch was mit Berisha ist, der ja länger verletzt war, und zumindest da war das ja schon positiv, dass man sich gegen Leverkusen auch viele Chancen erarbeitet hat. Ich glaube, da muss jetzt schon noch viel passieren. Gegen Frankfurt und gegen Leverkusen kann man natürlich auch so verlieren. Also vielleicht nicht in der Art und Weise. Gegen Frankfurt war man ja eigentlich nahezu chancenlos. Das Tor ist aus dem Nichts gefallen und sonst hatte Frankfurt auch noch genug Chancen, um zu erhöhen. Aber das sind natürlich Gegner, gegen die man als Hoffenheim verlieren kann. Aber jetzt kommen halt so Gegner wie Union Berlin, die mega eklig sind, gegen die du nur schwer ein Tor schießt. Und dann gehen auch schon die englischen Wochen los mit Midtjylland und dann direkt hinterher mit Werder und so weiter. Also das wird ein Härtetest. Und wie gesagt, man muss halt jetzt im Turbo-Modus die Spieler irgendwie integrieren. Man hat, denke ich, eine ganz gute Flügelzange jetzt mit Kader Žabek und Prass, aber die ist dann teilweise auch sehr ausrechenbar, wenn man halt alles über die spielt. Man ist immer noch relativ gefährlich mit diesen Bällen hinter die Kette, zumindest hat es gegen Kiel sehr gut funktioniert. Muss aber natürlich trotzdem wieder sagen, dass mit einem Bebu oder einem Bayer das noch besser funktionieren würde. Und viel ist natürlich auf André Kramaric und Olli Baumann ausgelegt und auf einen gewissen Chaosfaktor, der natürlich besser funktioniert, wenn man überall die individuell besseren Spieler hat, was sich jetzt nach den Abgängen im Sommer und der schwierigen Integration der Neuzugänge teilweise in Frage stellen würde, ob man dann wirklich überall auch gegen Augsburg oder so auf jeder Position individuell besser ist.
Aber das muss man ja fast schon wieder loben, dass man sagen kann, das Verhalten auf dem Platz entspricht dem Verhalten neben dem Platz. Chaosfaktor 1000, finde ich sehr gut.
Ich meine, ich kann wirklich nur meinen Hut davor ziehen, wie Pellegrino Matarazzo versucht, das Ganze irgendwie von der Mannschaft fernzuhalten und wie ruhig er das Ganze moderiert. Also er könnte eigentlich auf jeder PK, auch wenn es nur Hoffenheim ist, genug Sprüche fabrizieren, auch auf die Fragen, die ihm gestellt werden, die direkt überall zitiert werden. Und er macht's halt so, dass man schon weiß, was er denkt, aber dass man daraus keine Bildschlagzeile fabrizieren kann. Und trotzdem, man merkt's ja auch den Spielern an, dass es nicht an denen vorbeigeht, wenn dann sich ein Grilic oder ein Baumann nach dem Spiel hinstellen und sagen, hey, die Situation aktuell, die kotzt uns an, wenn Baumann, oder was heißt kotzt uns an, aber das, die fehlende Unterstützung der Fans ist natürlich für sie schwierig, und dann gleichzeitig auch noch, dass Baumann, der war fast schon schockiert von der Entlassung von Rosen, der kam nachträglich dann zum Trainingslager, weil er ja mit der Nationalmannschaft unterwegs war und dann nochmal längere Sommerpause hatte, und er meinte, er hätte am Flughafen von einem Kumpel davon erfahren, der ihm einfach nur die Pressemitteilung oder irgendeinen Kickerbericht geschickt hat, und Baumann ist der Kapitän.
Ja, Wahnsinn.
Also klar, dass die Mannschaft dann da irgendwie, man könnte daraus auch eine Wagenburg-Mentalität entwickeln. Ich hoffe, dass irgendwie dass es so einen gewissen Drive dann gibt, weil die dann auch so für sich merken, okay, wir müssen jetzt hier alles für uns machen von oben. Es gibt ja eh gerade keine Führung. Also Frank Kramer ist Sportdirektor auf Zeit, und sonst ist da ja niemand mehr im sportlichen Bereich. Die drei führenden Personen sind weg, und die müssen jetzt irgendwie zusammen den Karren da aus dem Dreck ziehen. Und Matarazzo betont es auch immer wieder, dass er der Mannschaft eigentlich, was Mentalität angeht und Mitarbeit im Training, keinen Vorwurf machen kann. Und es gab ja auch schon andere Zeiten. Also letzte Saison saß er ja mehrfach auf PKs, wo er gesagt hat, hey, also wenn wir so spielen, wie wir am Montag oder Dienstag trainiert haben, dann wird das nichts gegen Bochum oder gegen Mainz.
Ach, Luis, ich habe das echt nicht so häufig jetzt in der 10-jährigen Rasenfunkgeschichte gehabt, dass ich einen Verein nach dem dritten Spieltag das Zeugnis ausstellen würde, ja, kriegt halt irgendwie die Saison rum, und dann dauert es jetzt eh noch 2 Jahre, bis ihr den Scherbenhaufen wieder aufgeräumt habt. Mein persönliches Gefühl, wissen kann ich es ja auch nicht, mein persönliches Gefühl ist, Matarazzo wird nach dieser Saison nicht mehr Trainer bei Hoffenheim sein. Wir werden einen neuen Sportdirektor haben, und der geht erstmal in diesen riesigen Kader rein und schöpft da ein paar Leute raus und holt ein paar neue rein, und dann in 2 Jahren, vielleicht frühestens in 2 Jahren, vielleicht auch erst in 3 Jahren, sprechen wir dann darüber, jetzt ist wieder eine Strategie erkennbar, und dann können wir die neu bewerten. Und bis dahin wird es noch ein paar Änderungsanträge gegeben haben. Also es ist interessant. Aber es ist ja auch gut für dich zu wissen, es gibt immer weitere Dinge, die du deinem Sendungsdokument hinzufügen kannst. ich weiß, dass du viele, viele Seiten vorbereitet hast für die Sendung. Gibt es einen ganz wichtigen Aspekt, den wir völlig vergessen haben, den du noch ansprechen möchtest? Ich lasse dich mal kurz durchscrollen.
Ich glaube tatsächlich nicht. Ich hätte natürlich noch ewig lange Geschichten von der Mitgliederversammlung erzählen können, aber ich glaube, ich möchte mich einfach nur einmal beim Forum bedanken, wo auch extrem viel diskutiert wurde. Also wer noch mehr wissen will, der kann einmal ins Forum schauen. Ich glaube, alle Fragen konnte ich jetzt nicht beantworten, zum Beispiel zu Leihspielern oder zur Einschätzung zu Neuzugängen, was nach 30 Spieltagen natürlich nicht immer so leicht ist. Und ich möchte liebe Grüße ausrichten an die zwei Rasenfunkhörer, die mir an der Mitgliederversammlung, die auf mich zukamen und mich erkannt haben, seitdem es jetzt dieses Videoformat gibt. Und die sogar ganz gut auf mich zu sprechen waren, tatsächlich. Das gibt's ja, ist ja auch nicht immer der Fall. Deswegen.
Ja, die beiden grüßt auch sehr herzlich. Ich grüße die beiden sehr herzlich und ich grüße alle diejenigen sehr herzlich. Mal kurz Kommi bei YouTube und bitte ins Forum schreiben, wenn ihr einfach nur KatastrophentouristInnen jetzt wart, wenn ihr diesen Fokus nur angehört habt, weil ihr wissen wolltet, wie schlimm ist es bei der TSG. Ich möchte es bitte wissen, es ist ja auch ein menschliches Verhalten. Luis, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Es war eine Mammutsendung. Ich hoffe, wir sind ihr halbwegs gerecht geworden, aber du warst wie immer fantastisch. Vielen Dank dir für deine Zeit.
Danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir schauen mal, wie das hier weitergeht. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ich möchte mich bei euch bedanken für euren Support, für eure Unterstützung. Ganz herzliche Grüße wirklich nochmal an alle im Forum. Sehr gut, dass du es erwähnt hast. mitmachen.rasenfunk.de. Da könnt ihr noch tiefergehende Analysen, Fragen und so weiter zur TSG lesen und zu allen anderen Vereinen. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei allen, die den Rasenfunk finanziell unterstützen. Denn alles, was wir hier machen, ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei und das ausschließlich wegen euch und wegen Menschen wie Fichten, Forrest, Ulfs Heizung, Rocky 09, Fransenflechter, Pablo Rojo und dem Freiburger Konstantin. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort finanziell unterstützt. Geht via Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Direktüberweisung, Patreon, also alles ist möglich. rasenfunk.de/supportersclub. Und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr den Rasenfunk bewertet auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und indem ihr unsere Formate hört. Unter anderem wird in dieser Woche noch eine Ligatour zu den europäischen Ligen des Männerfußballs erscheinen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.